Das Thema, das ich euch heute mitgebracht habe, das knüpft nahtlos an das letzte Lied an. Ich habe mich nämlich in den letzten Wochen etwas intensiver mal wieder mit dem Thema Sabbat beschäftigt und möchte euch einfach ein paar Gedanken, die wir uns auch als Familie gemacht haben, weitergeben. Ich möchte mit euch einmal so durch die Bibel durchschauen, die Geschichte des Sabbats und auch die Erfüllung in Jesus und auch ein paar Ideen weitergeben, wie wir versuchen, das Prinzip, auch wenn der Sabbat in Jesus auch seine Erfüllung schon gefunden hat, dieser Wert dessen, was das Reich Gottes ausmacht, und wie können wir diesen Wert, der Gott so wichtig war, dass er auch in den 10 Geboten verankert ist, wie können wir den heute leben? Jeder steht da sicher an einem anderen Punkt. Ich erzähle euch einfach von mir, dass ich es liebe, Listen abzuarbeiten. Ich bin so ein richtiger To-Do-Listen-Junkie. Ich würde ja auch noch dann, wenn mir was zwischendurch einfällt, was nicht auf der Liste steht und ich es schon gemacht habe, auch auf die Liste schreiben, es durchzustreichen, aber das wäre zu ineffektiv. Also lasse ich das weg. Und ich mag es, in Projekten zu denken. Meine Familie zieht mich damit auf. So der Spruch, Papa, hast du wieder ein neues Projekt? Also so eine überschaubare Sache, wo man nachher einen Haken hintermachen kann. Das ist etwas, was mir sehr viel gibt. Und wenn man dann ein Haus und einen Garten hat und 7 Fahrräder im Schuppen und das Unkraut wächst, dann gibt es eigentlich immer was zu tun. Und ich kann mich an manche Samstagabend erinnern, wo man dann so lange wie es geht noch arbeitet. Und ich habe dann irgendwann das Werkzeug liegen lassen, das kann ich dann morgen auch noch aufräumen. Oder an innere Überlegungen, wo der Unterschied ist, was kann ich samstags arbeiten und was sonntags, ist es laut oder nicht. Laut geht am Sonntag nicht, aber arbeiten notfalls schon. Und da habe ich gemerkt in den letzten Wochen, da will ich und da darf ich auch noch mal nachjustieren. Und Gott hat mich dann auch noch mal zu verschiedenen Texten geführt, mich mit dem Sabbat zu beschäftigen und auch zu entdecken, wie die Botschaft des Evangeliums, das Wesen von Gottes Reich, in diese Idee des Sabbats und in diese große Einladung mit Jesus oder in Jesus zur Ruhe zu kommen, da hineingewebt sind. Ja, ich habe ein paar Verse mitgebracht, ihr könnt die auch hier oben mitlesen, einfach mal so, um so einen Überblick zu bekommen, so ein Gefühl dafür, was sagt denn Gottes Wort zum Sabbat. Und ich glaube, der erste Punkt oder die erste Stelle, wo wir hinschauen würden, ist ganz klar der Schöpfungsbericht in 1. Mose, Kapitel 2. Da wird nämlich der siebte Tag wie folgt beschrieben. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Die Frage, wie man dieses Wort Sabbat, also den Sabbat halten oder machen, begehen, also Sabbaten, übersetzt, ist ein bisschen schwierig, weil dieses Verb ausruhen, von seiner Arbeit ausruhen, für Gott einfach nicht passt. Gott ist nicht ein Gott, der müde wird und sagt, okay, 6 Tage waren genug, ich muss erstmal ausruhen. Aber es ist ein Loslassen, ein Ruhen von dem, was man vorher getan hat. Aber nicht, weil er müde wurde, sondern weil er sich bewusst dazu entschieden hat. Und was Gott zu Gott macht, ist, dass er sagen kann, es ist fertig. Das ist uns Menschen nicht gegeben. Es ist niemals fertig. Aber Gott konnte sagen, dieser Abschnitt ist tatsächlich fertig. Da gibt es nichts hinzuzufügen, es ist gut, weil er es vollkommen gemacht hat. Gottes Wirken, ich glaube, Gott hat weiter gewirkt, ja, spätestens da, wo er vor Adam und Eva dann eben die Kleidung gemacht hat und sozusagen damit auch begonnen hat, in die Rettungswerk Jesu vorzubereiten, also letztlich ja vor Grundlegung der Welt, aber sozusagen aktiv auch hineinzuwirken in diese Welt. Und Gott ist am Wirken, aber Gott hat auch aufgehört und hat diesen siebten Tag ganz bewusst gelebt und Adam und Eva so vor die Füße gelegt. Ja? Für ihn war es der siebte Tag, aber für Adam und Eva, das muss man sich mal vorstellen, war es der erste Tag. Es war also wirklich erst das Vergnügen und dann die Arbeit. Und das stellt unsere Arbeitsethik natürlich auf den Kopf, weil wir das nur anders kennen und meine Frau ist super fleißig, da geht also nichts, also ausruhen, wenn die Arbeit gemacht ist. Und hier ist es so, dass Adam und Eva es genau andersrum gelehrt bekommen, dass sie sagen, hier gibt es einen Tag, den Gott für dich vorbereitet hat, dass du an dem Tag das Leben entdecken und genießen kannst, dass du ihn mit Gott auf besondere Weise verbringst. Und all die Aufgaben, die dann auch kommen, die sind auf dieser Grundlage. Du musst dir diesen Tag nicht verdienen, sondern der Tag ist dir gegeben, um daraus zu schöpfen, und dann geht es weiter. Und darin klingt ja schon ganz früh das Evangelium an, dass wir nicht um der Werke willen oder aus Werken errettet sind, sondern um der Werke willen, die dann entstehen sollen, aus uns gerettet sind. Und dass wir Gottes Gnade genießen, etwas, was er vorbereitet hat, und daraus sich die Dinge entwickeln dürfen. Es ist bei den Erzvätern dann, wenn wir jetzt in der Geschichte weitergehen, liest man, soweit ich weiß, nichts speziell über den Sabbat, aber nach dem Auszug aus Ägypten lehrt Gott sie dieses Prinzip 6+1 dadurch, dass es an 6 Tagen Manna gibt und sie am 6. Tag für den 7. sammeln sollen. Das ist einfach etwas, was sie so erleben, so ist es. Und das Gebot kommt dann auch dazu, das ist nämlich dann in 2. Mose Kapitel 20, als sie am Berg Sinai dann sind und Gott ihnen in den 10 Geboten auch das Gebot des Sabbats gibt. Denk an den Sabbat und heilige ihn. 6 Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der 7. Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Töchter, Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, dein Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin ist und darauf ist, erschaffen, aber am 7. Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Es ist interessant, das 4. Gebot ist das ausführlichste von allem und wahrscheinlich braucht es auch ein paar mehr Worte, dieses Konzept so rüberzubringen. Ja, ein radikaler Gedanke, dass ich nicht nur die Früchte meiner Arbeit Gott bringe, im Sinne von einem Opfer, sondern dass ich auch meine Leistung, meine Zeitplanung Gott unterstelle und dadurch ihn Herr sein lasse in meinem Leben. Und Gott lädt Menschen ein, ihn nicht einfach an einem heiligen Ort zu treffen. Die Stiftshütte wurde ja dann auch gebaut und das Zelt der Begegnung und so weiter. Aber Gott sagt, du triffst mich nicht nur an einem heiligen Ort, sondern du triffst mich in einem heiligen Tag. Tritt hinein in diesen Sabbat und du kannst mich in deinem Tag erleben. Und das Gebot ist auch noch besonders, weil es das umfassendste Gebot ist. Hier wird ausdrücklich gesagt, dass es nicht nur für die Israeliten galt, sondern für alle, die mit ihnen lebten. Und wenn keine Arbeit getan wird, dann haben auch die Nutztiere einen Sabbat. Und was noch besonders ist, das dritte, ist, dass es hier eine Begründung gibt. Und Gott bezieht sich dann nochmal zurück auf die Schöpfung und sagt, genauso wie Gott geruht hat, so sollt auch ihr, die in Gottes Ebenbild geschaffen sind, es ihm gleich machen und in diesen schöpfungsgemäßen Rhythmus von Arbeit und Ruhe hineinkommen. Wahrscheinlich wisst ihr, dass im 5. Buch Mose die 10 Gebote nochmal wiederholt werden. Im Prinzip sehr ähnlich, aber im 4. Gebot gibt es eine kleine Änderung. Da wird nämlich die Begründung, ist nochmal eine andere und das ist spannend. Da heißt dann 5. Mose 5, hier in den Versen 12-15, also hier der letzte Vers 15, ist die Begründung für den Sabbat. Denk daran, dass du selbst einmal Sklave in Ägypten warst und dass der Herr, dein Gott, dich mit großer Macht und gewaltigen Taten aus dem Land geführt hat. Deshalb hat dir der Herr, dein Gott, befohlen, den Sabbat zu halten. Hier ist der Bezugspunkt also nicht die schöpfungsgemäße Einrichtung von Arbeit und Ruhe, sondern die Errettung, Befreiung aus der Sklaverei, als ein Statement, der Pharao und seine Sklaventreiber sind tot. Die Inneren, da müssen wir auch mit umgehen, die inneren Antreiber, aber von außen sind wir nicht in der Sklaverei und auch nicht in der Sklaverei der Sünde. Wir befreit sind in Jesus. Und dazu komme ich gleich noch, diese Erfüllung und das, worauf der Sabbat auch hinaus oder hinweist, weit über diese Zeit hinaus, bildlich auf die Befreiung und die Ruhe, die wir in Jesus bekommen. Aber beide Begründungen für den Sabbat in dem 4. Gebot sind also die Schöpfung und dann die Neuschöpfung, ja, neu zu sein, letztlich in Jesus und hier die Errettung aus der Sklaverei von Ägypten. Und wenn wir dann nochmal ins Neue Testament gehen, eine ganz bekannte Stelle, glaube ich, in Markus 2, da ertappen sozusagen die Schriftgelehrten Jesus und seine Jünger dabei, dass sie an einem Sabbat durch die Felder gehen, wandern und dass sie dabei, weil sie Hunger haben, Weizenähren abstreifen und in den Händen sozusagen dreschen und dann die Körner essen. Und das ist nach den Zusatzregelungen, die die Juden auch hatten im Talmud, ist das alles Arbeit. Und deshalb konfrontieren sie Jesus, aber der weist sie zurecht und nimmt ein Beispiel, wo auch David mal, als er in einer Notlage war, sich nicht an die religiösen Vorschriften gehalten hat. Und dann verallgemeinert Jesus das und sagt in Markus 2, Vers 27 und 28, der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Und deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. Wir sehen hier, einerseits wendet sich Jesus ganz klar gegen die Gesetzlichkeit. Er sagt, es kann nicht sein, dass der Sabbat, dass ihr ihn zu einer Last macht für Menschen. Ja, er hat es gedacht als eine Freisetzung und nicht als eine bedrückende Eindämmung von Dingen, die nötig sind zum Leben und eine Einschränkung, die letztlich viel von der Fülle wegnimmt, die Jesus eigentlich darin sieht. Und deshalb sagt er zum Wohl des Menschen, aber er warnt auch von der Beliebigkeit und sagt, der Menschensohn, ein Titel für den Messias, der ist Herr über den Sabbat. Und es geht also weder um den Sabbat an sich und auch nicht um den Menschen, sondern es geht eigentlich um Jesus. Jesus hat auch unterstrichen, dass er nicht gekommen ist, um die Gebote aufzuheben, sondern sie zu erfüllen. Und all das schwingt dann auch mit, als Jesus später von sich selber dieser Einladung in den wahren Sabbat, in die Ruhe, die er verspricht, formuliert in Matthäus 11, Verse 28 bis 30. Kommt her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auferlege, ist leicht. Das war die Passage, die mich von Jesu Aussagen als junger Mann, als ich begonnen habe, mich mit Jesus zu beschäftigen, am allermeisten angesprochen hat. Weil ich instinktiv gewusst habe, es geht hier nicht um ein Ausruhen von Arbeit, sondern es geht um diesen Drang, mich selbst gerecht machen zu wollen, den ich sehr stark gespürt habe. Das Wissen, ich komme eigentlich nicht zur Ruhe mit meiner Sünde, wo soll ich denn hin? Aber Jesus lädt mich ein zu sich und sagt, dass tatsächlich bei ihm Ruhe ist und dass er Sündenlast abnimmt, dass bei ihm Rettung und Erneuerung ist. Und zum einen ist Jesus eben diese Erfüllung all dessen, worauf der Sabbat hinweist, eine Erinnerung daran, dass wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind, dass wir aber auch errettet sind aus der Sklaverei der Sünde. Das hat Jesus erfüllt. Ich glaube aber, dass es damit noch nicht alles, dass wir komplett einen Haken an das Prinzip des Sabbats machen können, sagen, naja, das ist in Jesus erfüllt. Es braucht ja auch einen Aspekt, wie wir es leben und wie dieser Wert und diese Wahrheit zum Ausdruck kommt, dass wir tatsächlich ruhen dürfen, dass nicht nur der Pharao und seine Sklaventreiber tot sind, sondern dass auch all die inneren Antreiber, die sagen, du bist nur gut genug, wenn du das Projekt auch noch geschafft hast, dass ich damit auch umgehen kann und daraus nicht meinen Wert ziehen muss und dass ich mich nicht definiere durch meine Arbeit und meine Leistung, sondern durch das, wer Jesus ist und wozu er mich gemacht hat. Und deshalb darf es da auch einen Rhythmus geben, wo Erfrischung und Wiederherstellung stattfindet. Und dieses Schöpfungsprinzip, glaube ich, bleibt deshalb bestehen. Und auch für die ihre Ruhe, ihre Rettung in Jesus gefunden haben, ist, glaube ich, diese Einladung trotzdem immer noch relevant. Und ich habe es mal so für mich übersetzt. Jesus mich fragt, bist du getrieben, müde, ausgebrannt, bedrückt oder von den Informationen und Reizen unserer Zeit überwältigt? Dann sagt Jesus mir, komm zu mir, lass uns gemeinsam unterwegs sein. Ich helfe dir, das Leben neu zu finden. Lerne von mir, wie ich dir Gnade schenke, ohne etwas aufzuerlegen, was zu schwer oder unpassend wäre. In meiner Gegenwart kannst du in Freiheit und mit Leichtigkeit leben. Es ist doch so, dass nichts in dieser Welt getrennt von Gott uns zufriedenstellen kann. Und diese Zufriedenheit woanders zu suchen, die wird immer in Götzendienst münden. Die Sehnsucht unserer Herzen, die ist einfach so groß. Und wir befinden uns aber in einem begrenzten Körper, in einer begrenzten Welt. Und dieses Mantra, das immer mehr uns dann zufriedenstellen wird, egal in welchem Bereich, das wird nicht funktionieren. Und auch für die Jüngeren, ja, egal wie fit und motiviert du bist, Erschöpfung und Burnout werden dann zur realen Gefahr, wenn wir nicht einen Weg finden, dass wir auch unsere Herzen immer wieder bei Jesus zur Ruhe bringen können. Und ich glaube, dass da diese Idee, das Prinzip des Sabbats noch genauso reinkommt. Und eigentlich eine revolutionäre Idee ist immer noch ein Statement gegen den Zeitgeist. Jemand hat es auch mal einen Ausdruck des Widerstands gegen die Mächte der Finsternis genannt. Das ist jetzt ein richtig großer Begriff, aber es ist tatsächlich so, dass Unruhe und Rastlosigkeit und Getriebensein, wenn die das uns überwältigen wollen, dann hat das eine geistliche Dimension, weil sie nämlich geistliches Leben unterdrücken. Der John Ortberg hat mal gesagt, du kannst nicht im Reich Gottes unter der Herrschaft Jesu leben, wenn du ein Herz voll Hast oder Eile hast. Und Dallas Willard, auch ein Autor, der hat geschrieben, Eile ist der Feind von geistlichem Leben. Eile ist der Feind von geistlichem Leben. Und wenn das stimmt, dann geht es hier um richtig viel. Unser geistliches Leben, unser Bleiben in Jesus. Und so ist der Sabbat zum einen ein Gebot, das auf Jesus hinweist und dessen religiöse Pflichten er erfüllt hat, aber zum anderen auch ein Prinzip von Gottes Reich, das von heute, das auch heute noch gelebt werden möchte. Ein Geschenk, manchmal aber auch eine geistliche Disziplin, die wir üben können, um unser Herz auf den Weg zu bringen, unsere Ruhe in Jesus zu finden. Und ich möchte hier einfach ein paar praktische Dinge einfach aus unserem Leben erzählen, wie wir das leben, einfach als eine Anregung für eure eigenen Überlegungen oder Gespräche darüber. Ich glaube, dass Freiheit ein wichtiges Thema ist dabei, weil Jesus ganz stark gegen das Thema Gesetzlichkeit gewirkt hat, aber dass es gleichzeitig nicht um Beliebigkeit geht. Und für uns hat sich's bewährt, ein Tag, weil wir meistens einen geregelten Wochenalltag haben. Ich weiß, das haben nicht alle, wenn ihr wechselnde Schichtsysteme habt und so, ist das schwieriger. Wir können tatsächlich sagen, wir machen eine 24-Stunden-Periode in unserer Woche. Ist so etwas, wo wir den Sabbat nachempfinden, kein jüdischer Sabbat, aber die Idee des Sabbats in unser Leben übertragen. Bei den Juden war es ja von Freitagabend bis Samstagabend, da ist die Zeit auch anders, als wir sie haben. Da beginnt tatsächlich der Tag ja mit der Nacht. So wie für Adam und Eva die Arbeit mit dem Ruhetag begonnen hat. Wir haben sozusagen erst die Arbeit und dann darf man den Feierabend haben. Das war bei den Juden auch vom Prinzip her etwas anders. Und die frühen Christen, die haben den Sabbat weiter gefeiert. Das war ja im Prinzip eine Fortführung auch des Judentums für sie. Die haben zusätzlich aber dann den Auferstehungstag Jesu, den Sonntag, auch begangen. Und dann gab es irgendwann auch einen Bruch und das Christentum hat sich sozusagen den Sonntag überlegt als den zentralen Feiertag. Da gab es dann eben auch diese Abgrenzung, was an manchen Punkten auch, glaube ich, schwierig ist. Aber so ist historisch passiert und für uns ist tatsächlich der Sonntag auch der naheliegendste Tag. Und wir machen es jetzt aber so, ist ein bisschen eine Mischform, dass wir am Samstagabend beginnen. Das passt bei uns ganz gut, weil wir den Samstagabend in den letzten 1,5 Jahren meistens sowieso gemeinsam verbracht haben als Familie. Und weil es irgendwie schön ist, auch den Feierabend da so hineinzugehen. Bei uns gibt es dann ein besonderes Fastfood-Essen, was den Kindern gefällt, auf Backpizza oder Wraps oder irgendwie Hotdogs. Und wir spielen Spiele oder schauen einen Film. Das hat sich bei uns bewährt als so ein schöner Einstieg. Und mir hilft es, weil ich weiß, am Sonntagabend um 19 Uhr beenden wir den Sabbat und wir haben dann den Abend noch, um ein bisschen in die nächste Woche wieder hineinzutauchen. Die Kinder packen ihre Schulsachen, machen ihren Corona-Test für den nächsten Tag und wir können schon mal Termine durchsprechen für die nächste Woche. Das hilft mir, den Samstag und den Sonntag komplett abzuschalten, weil ich weiß, ich habe dann am Montagmorgen nicht so den kompletten Kaltstart in die Woche. Was mir auch hilft, ist so eine feste Startzeit. Wir haben 19 Uhr gesagt, das allein aus praktischen Erwägungen. Und ich weiß, bis dahin habe ich all mein Werkzeug aufgeräumt, habe geduscht und habe mein Handy ausgeschaltet und all die Dinge erledigt, die noch gemacht werden sollen. Und manchmal ist es schon schwer, so eine feste Zeit zu haben, weil noch eine halbe Stunde, dann könnte ich es eigentlich fertig machen. Und da kommt auch das Thema Gesetzlichkeit rein, wie gesagt, da muss man sicher aufpassen, aber es hat auch was zu sagen, ich höre nicht dann auf, wenn ich fertig bin, sondern ich höre dann auf, wenn es Zeit ist. Das kommt eigentlich diesem ursprünglichen Gedanken des Sabbats auch nochmal nahe, und da könnt ihr mal gucken, ob das etwas ist zu sagen, mein Vertrauen in Jesus drücke ich auch dadurch aus, dass meine Zeitplanung auch in diesen Dingen, die vielleicht auch unvorhergesehen passieren, ihm so unterstellt ist, dass ich weiß, ich lebe nicht aus dem fertiggestellten Projekt, sondern ich lebe aus der Gnade. Und das ist auch was sehr, sehr Schönes, aber manchmal auch eine Disziplinfrage. Die Juden hatten den Tag vor dem Sabbat, der hatte auch einen besonderen Titel, das war nämlich der Rüsttag für sie. Und es ist auch Ausdruck davon, dass auch sie nicht einfach in den Sabbat hineingeschlittert sind. Es brauchte Vorbereitung. Und das wäre so der zweite Punkt, also ein fester Rhythmus und dann die praktischen Vorbereitungen, wo man sich fragen kann, welche Arbeiten kann ich denn am Tag vorher, oder wir putzen dann schon am Freitag, dann ist nicht alles am Samstag, sich so darauf vorbereiten, dass man Arbeit, die man auch an einem anderen Tag tun kann, dann man sich das so ein bisschen freischaufelt. Einkaufen und kochen, vielleicht überlegen, wie will ich das mit dem Kochen denn am Sabbat machen. Und meistens haben Irina und ich auch einen ehrenamtlichen Dienst in der Gemeinde. Irina hat ja schon gesagt, wir haben so die Gruppe der Preteens auch, das sind so die Viert- bis Sechstklässler bei uns in der Gemeinde. Für die Gruppe sind wir zuständig. Und ich bin nicht dagegen, sich auch an dem Sonntag ehrenamtlich einzubringen. Jesus hat uns da das Vorbild gegeben. Er war der, der Gutes getan hat und gesagt, der Tag ist dazu da, Gutes zu tun, anderen zu dienen auf eine besondere Weise. Und er hat sehr gerne am Sabbat geheilt, manchmal auch um zu provozieren, aber ich glaube in erster Linie deshalb, weil er aus Liebe zu Menschen diese Idee des Sabbats, ein Sabbat der Wiederherstellung, wo Menschen gesegnet werden, dass er das besonders gut zum Ausdruck bringen konnte da. Und ja, so wollen wir das auch machen. Wir wollen auch andere segnen, und wir haben echt Freude dabei, mit den Preteens zusammen zu sein. Was wir machen, ist, dass wir unsere Vorbereitung, soweit es geht, auf den Samstagnachmittag schieben und dass wir nicht noch dann kurz vorher oder am Samstagabend weiter was vorbereiten. Ich habe schon gesagt, dass wir unsere Handys ausschalten. Das bedeutet, dass man guckt, gibt es da noch Kommunikationsfäden, die sozusagen offen sind. Kann ich soweit alles klären, dass ich mit gutem Gewissen sagen kann, ich mache aus, und im Notfall haben wir auch noch Festnetz, sind also auch erreichbar, aber ich brauche nicht immer wieder zu schauen. Ja, und dann gibt es für uns eben das Ritual, was den Sabbat einläutet. Das fängt beim Zusammenpacken an und beginnt dann um 19 Uhr. Ich habe so eine Schublade im Flur, da kommt dann das Handy rein und meine To-Do-Liste und irgendwie anderer Kleinkram, mit dem ich noch irgendwie beschäftigt bin. Manche haben so eine Sabbatkiste, das fand ich auch eine coole Idee, wo man feierlich die Sachen reinlegt. Dann ist auch so die Hemmschwelle, dass man eben kurz dann doch das Handy zückt oder so, vielleicht nicht so groß. Ich habe von einer Tradition gehört, dass sie zwei Kerzen anzünden, das ist auch so eine Anlehnung an das Jüdische, so auch mit den zwei Sabbatbegründung, Schöpfung und Errettung. Wir kriegen das nicht so feierlich hin bei uns zu Hause. Aber wir haben, also wenn wir dann unser Samstagabendessen haben, dann haben wir schon mit einer Brause und mit dem Satz Shabbat Shalom haben wir schon angestoßen, das geht dann. Aber so muss jeder vielleicht dann so ein bisschen einen Weg für sich finden, das auch bewusst zu begehen und sich irgendwie auch so ein schönes Wochenende oder Sabbat zu wünschen. Vierter Punkt ist für mich das Loslassen, und da habe ich gemerkt, es geht nicht nur um Arbeit an sich, sondern sehr stark auch um das Nachdenken über Arbeit, Grübeln und Planen über Probleme und Lösungen, Hirnen. Das kann mich sehr gut weitergehen. Und manchmal ist das total leicht, manchmal brauchst du da Disziplin, weil das war, ich glaube, es war letzten Sonntag, da saß ich am Sonntagmorgen, früh morgens da und hatte noch so viele Sachen im Kopf, aber ich habe die aufgeschrieben, das ist dann auch okay. Ich habe die aufgeschrieben und dann auch in meine Schublade gelegt. Das kommt bei mir auch vor, wenn am Samstag sehr, sehr viel war und dann kommen noch so viele Ideen und Dinge, die ich dann auch nicht mit rumschleppen will. Und bei uns ist auch so, dass ich manchmal so Termine, Treffen dienstlicher und privater Art mischen. Und da haben Irina und ich uns vorgenommen, dass so, wenn wir es planen können, dass wir unsere so seelsorgerliche oder dienstliche Treffen dann nicht am Sonntag machen, oder am Samstagabend, sondern an einem anderen Tag der Woche. Also wenn ihr mal am Samstagabend oder Sonntag bei uns zu Besuch wärt, dann könnt ihr sicher gehen, wir genießen eure Gegenwart in vollen Zügen. Es ist nicht Arbeit, sondern einfach Vergnügen, mit euch zusammen zu sein. Aber manche Dinge passieren nur unvorhergesehen, wie gesagt, und dann sind wir auf der Seite, wo Jesus sagt, hier ist eine gute Gelegenheit, Gutes zu tun, Menschen zu segnen. Auch auf Pause sind bei uns am Sabbat Erziehungsthemen, außer unmittelbare Eingriffe, so die Planung der nächsten Woche, Bauprojekte rund ums Haus und wie man das Beet bepflanzt. Da haben wir manchmal unterschiedliche Ideen. Aber die kann man auch an anderen 6 Tagen besprechen. Aber träumen darf man. Und das würde ich sagen, fände ich noch einen ganz großen Gewinn, weil, geht es euch auch so, dass gute Ideen einem oft unter der Dusche kommen? Habt ihr das schon mal erlebt? Ich erlebe das immer wieder mal. Und es hängt damit zusammen, dass sich das Gehirn entspannen kann. Und solche Momente brauchen wir. Und wie wäre das, wenn man das noch in der, also duschen kann man nur eine bestimmte Zeit meistens, aber wie wäre das, wenn man so diese Phase, wo sich das Gehirn entspannen kann, ein bisschen versucht auszudehnen? Und vielleicht kommen da ganz gute Ideen. Vielleicht gibt es sogar Dinge, die Jesus uns sagen möchte und wir sind zu busy dafür. Das wäre so mein Traum und mein Wunsch, dass dafür am Sabbat Platz ist, für neue Gedanken, für Erkenntnisse. Ja, wir kriegen sonntags immer eine Sonntagszeitung mit Werbebroschüren, auch so ein Thema, weil es alles dieses Streben nach mehr fördert. Ah, da kann man noch blättern, was brauche ich noch? Oder im Internet zu recherchieren oder Geburtstagswünsche der Kinder zu besprechen. Das darf ich auch alles loslassen, wie schön. Und Raum machen für diese anderen Gedanken, die Gott vielleicht hat. Und nochmal, ich bin nicht Sklave des Sabbats. Und neulich ist die Armlehne eines Terrassenstuhls abgebrochen. Und dann habe ich sie angeschraubt. So einfach. Es geht auch. Ja, den Sabbat zu gestalten dann, wenn es nicht eine Liste, nicht der Tag ist, wo ich all die Dinge nochmal machen kann, die sonst keinen Platz hatten, dann kann ich mir überlegen, was hätte denn sonst Platz, um den Tag zu Gottes Ehre zu leben, um dieses Herz der Anbetung zu fördern und tatsächlich mich erfrischen zu lassen in jeglicher Hinsicht. Und vermutlich hängt deine Gestaltung dieses Tages sehr stark von deiner Lebensphase ab, ob man als Single lebt, verheiratet mit Familie, von deiner Persönlichkeit, eher introvertiert oder extrovertiert, was tut dir denn gut und wo tankst du auf, in welchem Setting? Oder wie verbringst du den Rest der Woche? Ja, da wäre so die Frage, jemand, der viel körperlich arbeitet, für den ist wahrscheinlich einfach auszuruhen eine tolle Sache. Jemand, der am Schreibtisch sitzt viel, würde vielleicht tendenziell eher sagen, hey, ich würde mich gern bewegen und aktiv sein. Wie schön, dass wir diese Freiheit dazu haben. Ja, als Ehepaar, als Familie muss man sich natürlich absprechen, was dem Einzelnen gut tut. Das klassische Beispiel bei Rina und mir ist, dass ich super gerne einen Mittagsschlaf mache und die Rina sich gern draußen bewegt. Die zwei Dinge passen nun gleichzeitig auf jeden Fall nicht zusammen. Im Sommer geht das nacheinander und wenn es dann wieder Herbst wird, dann müssen wir irgendwie abwechseln und da eine gute Lösung finden. Ja. Und so ist sicher die Gestaltung unterschiedlich, aber so das Ziel sollte das gleiche sein, sich erfrischen zu lassen, zur Ruhe zu kommen und sich an Gott zu erfreuen, dankbar zu werden. Vielleicht auch ganz bewusst zurückzuschauen auf die Dinge, die gut gelaufen sind in der letzten Woche. Da gibt es ja auch kulturell die Tendenz zum Optimieren und wo wir sehr, sehr gut auch einen Blick für die Dinge haben, die nicht gut laufen. Und da gibt es wahrscheinlich auch in dieser Zeit ganz viel Grund, darauf zu schauen, aber es wäre auch eine Übung zu sagen, ich schaue mal auf das, was wirklich gut war und tausche mich darüber aus, eine Freude, eine Dankbarkeit miteinander zu kultivieren. Ja, Jesus sagt von sich, dass er der Herr des Sabbats ist, deshalb ist die Sabbatgestaltung ganz sicher etwas, was wir mit ihm besprechen sollen und uns fragen, dient denn diese Aktivität oder die Art, wie ich den Sonntag oder auch einen anderen Tag der Woche, wenn ich einen anderen Rhythmus habe, gestalte, dient es dem Ziel, das Jesus mit mir hat. Ja, Frage im Fußballspielen. Ich weiß nicht, ob das bei euch überhaupt ein Thema ist. So Sportturniere. Ich glaube, das ist sehr stark eine Gewissensfrage. Wie machen wir das als Familie, wenn unsere Kinder in Sportvereinen oder auch Musikvereinen sind und so weiter. Also für uns war, das sage ich wirklich nur für uns, nicht als Dogma, aber wenn es euch interessiert, Für uns war ein wöchentliches Fußballspiel am Sonntagmorgen tatsächlich keine Option, hatte aber auch mit unserem Job zu tun. Aber war so, wir wollen nicht grundsätzlich die Möglichkeit, gemeinsam im Gottesdienst zu gehen, uns blockieren zu lassen. Wir waren aber offen. Levi und Johanna haben Judo gemacht und da gab es also vereinzelt Turniere. Und wenn das sozusagen unseren Familienrhythmus nicht durcheinander gebracht hat, und oft waren die auch dann mittags, haben wir das auch erlaubt und auch gefördert, sind manchmal mitgefahren, haben das als Familie gemacht oder Einzelne. Also da haben wir so einen mittleren Weg gefunden. Ansonsten haben wir im Moment tatsächlich viel Familienzeit, auch unter der Woche. Wir sind eben den Samstagabend zusammen, haben sonntags ein Sonntagsfrühstück. Da darf es auch was Besonderes sein. Und das schätzen unsere Kinder sehr wert. Jetzt hier auf der Reise war tatsächlich ein Satz, oh, dann haben wir gar kein Sonntagsfrühstück. Und das haben sie schon vermisst. Und wir essen mittags zusammen. Tatsächlich ist im Moment mit den älter werdenden Kindern für sie nachmittags ein Raum, wo sie gerne auch Freunde treffen. Und für sie dieses Ausleben, ich kann was unternehmen, ich kann aber auch mich erholen, dass so eine Zeit ihnen auch gut tut. Und wir haben da keinen festen Rhythmus als Familie. Wir unternehmen manchmal was, sagen auch manchmal, wer mitkommen will auf die Fahrradtour, kommt mit. So, da gibt es bei uns gerade auch eine große Freiheit. Und manche Sonntage sehen so aus und manche sehen anders aus. Und mit kleinen Kindern, an die Zeit erinnern wir uns auch noch, zum Glück nur schwach, aber wir erinnern uns noch dran. Und ich glaube, das braucht nochmal besondere Vorbereitung. Ich glaube, hier ist echt so die Kreativität dann auch gefragt. Aber ich würde sagen, der Sabbat muss auch in diese Lebensphase passen. Er ist nicht nur für Eltern mit älteren Kindern oder Menschen ohne Kinder. Der Sabbat ist auch für Familien. Manchmal ist es, wir haben so erlebt, wenn Spielsachen mal länger weg waren und dann neu entdeckt wurden, dass es unheimlichen Reiz hatte und auch Kinder nochmal neu beschäftigt hat. Also zum Beispiel, wäre ein Tipp, so Spielsachen, die es nur an eurem Sabbat gibt, in die Kiste zu packen, und dann hat man so die Möglichkeit, das nochmal, die Kinder entdecken das frisch, freuen sich und vielleicht beschäftigen sie sich auch ein bisschen einfach miteinander. Man könnte einander Zeit geben oder sich Aktivitäten überlegen, wo sowohl die Kinder was davon haben, aber auch wir als Ehepaar irgendwie das genießen können. Und vielleicht ist es einfach auch das Schönste und Entspannteste, zu Hause zu bleiben. Und da, glaube ich, ist es wichtig, nicht irgendwelchen Ansprüchen und Geschichten, die vielleicht andere erzählen, denen nachzueifern, sondern das zu finden, was auch unserer Familiendynamik so passt. Ja, und das Besondere bleibt an einem Sabbat auch nicht das, was ich tue, sondern letztlich Gottes Gegenwart, die er verheißen hat, an jedem Tag, aber wo ich vielleicht mit der Vorbereitung und meiner Herzenseinstellung eine besondere Offenheit auch entwickeln kann und das mich erfrischen lassen, tatsächlich an meinem Körper, Geist und Seele passieren kann. Und so gerne ich all die anderen Dinge tue, die Montag bis Samstag dran sind, ist der Sabbat, den wir an einem Samstagabend bis Sonntagabend haben, tatsächlich zu meinem Lieblingstag geworden. Und ich merke, dass ich nirgendwo so zu Hause bin wie bei Gott und so geborgen wie bei ihm. Und das für mich dieser Zugang über sozusagen einen übertragenen Sabbat auf unsere Zeit, dass sich der einfach ein super großes Geschenk ist. Gerade in dieser Zeit, wo so viele Sachen mich vielleicht überwältigen wollen. Und mein Corona-Vers ist im Psalm 4, Verse 7 bis 9, die vielleicht das nochmal so zusammen ausdrücken. Viele Menschen fragen, wer wird uns bessere Zeiten bringen? Lass das Licht deines Angesichts über uns leuchten, Herr. Du hast mir größere Freude geschenkt als denen, die viel Wein und Korn ernten. Ich will mich in Frieden hinlegen und schlafen, denn du allein, Herr, gibst mir Geborgenheit. Zu diesem Vertrauen möchte ich gerne durchdringen, auch in dieser Zeit. Ruhe, Geborgenheit zu erleben, diese Ruhe, zu der Jesus mich und uns einlädt. Und dasselbe wünsche ich euch auch. Amen.